War ganz gut. Eine Sache, die mich ganz stark beschäftigt seitdem, und daher kommt auch diese Predigt von heute, das war, da gab es ein Ehepaar. Vor 5 Jahren hat der Ehemann eine andere Frau kennengelernt und hat ein Verhältnis mit der begonnen. Und der war damals allerdings auch in der Gemeindeleitung, was immer schlecht ist. Und naja, jedenfalls, das Ganze ist aufgeflogen, es kam raus, war natürlich eine Riesenaufregung. Und man hat den Mann plus der Familie gebeten, nicht mehr in die Gemeinde zu kommen. War ja eine Schande für die Gemeinde, hat so das Ansehen der Gemeinde befleckt. Ne? Und das war's dann. Da hat sich auch niemand weiter drum gekümmert. Als ich dann letztes Jahr dorthin kam, hat mir das die Marlene erzählt. Und sie hat gesagt, sie finde es so schade, dass sich da niemand drum kümmert. Dass sich da niemand mal auch drum sorgt, was wird aus der Frau, die kann ja nichts dafür, und was wird aus den 3 Kindern. Naja, und ja, und sie ging natürlich auch nicht mehr zum Gottesdienst, sie waren ja nicht willkommen. Und jedenfalls, dieses Jahr kam ich hin und ich war total platt. Ich habe gedacht, mir stehen veränderte Menschen, andere Menschen gegenüber. Die beiden, die waren plötzlich wieder fast wie ein Ehepaar. Und da ist so viel passiert, was wir erlebt, erzählt haben. Versöhnung ist da passiert. Da wurde vergeben, da wurde Versöhnung gelebt. Und die waren so weit, dass sie zu mir kamen. Das war eins, ich meine, sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Also wenn sowas passiert ist, ich kenne da nur die Scheidung. Aber jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben erlebt, dass echte Versöhnung geschehen ist. Und dann bitten sie mich, ob wir nicht zusammen einen Gottesdienst bei ihnen zu Hause machen können, indem sie sich nochmal neu ihr Eheversprechen geben. Und das war richtig gut. Und dazu waren auch ein paar Freunde eingeladen. Wie gesagt, die Gemeinde, die hat das alles nur so am Rande mitgekriegt, war auch nicht wirklich interessiert an der Geschichte. Und das Schlimme dabei ist, dass die Freude und das Großartige, was in so einer Versöhnung auch passiert, und der Segen, der da drin liegt, total an der Gemeinde vorbeigegangen ist. Und das hat mir richtig wehgetan. Die Freude über Wiederherstellung oder die Heilung einer gebrochenen Beziehung zu Gott und zu den Menschen nicht feiern zu können, das ist eigentlich eine unheimlich traurige Geschichte. Denn in einem bin ich mir absolut sicher, Gott freut sich maßlos darüber, wenn Menschen umkehren und sich von Gott versöhnen lassen und vergeben lassen. Denn das ist doch Gottes Wesen, Versöhnung. Er hat doch seinen eigenen Sohn geschickt in diese Welt, damit er am Kreuz stirbt, damit die Welt mit ihm versöhnt wird, damit die Beziehungen wiederhergestellt werden. Und das können wir doch in der ganzen Bibel lesen, nicht nur im Neuen Testament, es steht doch schon im Alten Testament drin. Was sagt Hesekiel zum Volk in Gottes Auftrag, so wahr ich lebe, spricht Jahwe, der Herr, mir gefällt es nicht, wenn ein Schuldiger stirbt. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, verlasst eure bösen Wege. Warum wollt ihr denn sterben, ihr Leute von Israel? Gott lässt es seinem Volk ausrichten. Und im Neuen Testament, was schreibt der Paulus an die Korinther? Aber das alles kommt von Gott, und jetzt kommt's, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat. Es ist unser Auftrag, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen oder anderen zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und in unserer heutigen Geschichte, der Wolfgang hat sie ja schon gelesen, da geht es genau darum, dass da einer umkehrt und sich versöhnen lässt mit Gott. Aber als Jesus ihm begegnet, da war das so ein Typ, ja, mit mir willst du besser nicht gesehen werden. Mit mir will man nicht gesehen werden. Ich klicke mal schnell durch, den Text haben wir schon gelesen. Mit mir willst du ja nicht gesehen werden. Das ist auch mein erster Punkt. Ich meine, das sagt der Levi von sich. Ne? Warum, wenn du dich mit mir zeigst, dann wirst du genauso dein Ansehen und deinen guten Ruf verlieren, wie ich den auch verloren habe. Dann werden die Leute genauso auf dich herabsehen, wie sie auf mich herabsehen. Und dann wirst du genauso ein schlechter Mensch sein wie ich. Der Wolfgang hat uns ja gerade die Frage gestellt, mit wem würden wir denn gerne mal gesehen werden, mit wem würden wir denn mal irgendwo uns hinstellen und so ein Selfie machen. Gell? Aber jetzt stellt euch mal all die Leute vor, oh, warte mal, ich schalte es doch besser ab, nicht, dass das noch klingelt. So. Stellt euch jetzt mal die Menschen vor, mit denen ihr nicht gesehen werden wollt. Menschen, mit denen ihr nicht gerne in einem Raum seid, wo ihr euch unwohl fühlt und wo ihr lieber rausgehen wolltet, als drin bleiben wolltet. So Menschen gibt es ja auch. Gell? Und der Levi, das war genau so einer. Mit dem wollten die Menschen damals nichts zu tun haben. Und der Levi war ja tatsächlich ein schlechter Kerl. Es war ja nicht so, dass es ein toller Mann gewesen wäre. Der arbeitet ja für die Besatzer, für die Römer. Und er hat Steuern für die eingetrieben. Und er hat sein eigenes Volk ausgenommen wie eine goldene Gans. Er war ein Gauner durch und durch und er machte dabei ein Riesengeschäft. Er betrug. Warum? Naja, weil er die Macht hatte. Er konnte bestimmen, was die anderen zahlen sollen. Und die Juden, die da rein und raus gingen in Kapernaum, die hatten nur die Möglichkeit zu zahlen. Und wenn sie das nämlich nicht getan haben, dann hat er ihnen mit der Verfolgung durch die Justiz gedroht. Und die Römer, die waren damals gar nicht so zum Lachen unterwegs. Spaßen konnte man mit diesem Levi nicht. Der saß einfach mal am längeren Hebel. Und da musste man auch zähneknirschend zahlen, was immer dieser Gauner verlangte. Und deshalb wurde er von den Juden gehasst. Und er hasste die Juden zurück. Und er genoss es, wenn er sie zwang, seinen Preis zu zahlen. Und er genoss es, ihre Ohnmacht und ihren stillen Zorn, wie sie da rot anliefen, zu erleben und zu wissen, dass sie im Zweifelsfalle den Kürzeren ziehen, weil er auf der Seite der Römer stand. Aber echte Freude war das nicht. Man kann sich nicht freuen, wenn man hasst. Denn der Grund für den Hass, der verhindert wirklich echte Freude. Vielleicht hat er Genugtuung erfunden. Aber Genugtuung ist nicht dasselbe wie Freude. Vielleicht konnte er es auch irgendwie als einen Ersatz, als einen Schadensersatz sehen oder als eine Wiedergutmachung für all das, was man ihm angetan hat, so als eine Form zu seinem Recht zu kommen. Aber das ändert eben auch nichts an seiner eigenen Verletztheit und auch nicht an all den Verletzungen, die er ausgeteilt hatte. Auf der anderen Seite standen die frommen Juden, die ein moralisch einwandfreies Leben führten, die alle Gebote hielten und sich stets bemühten, ein gutes und heiliges Leben zu führen. Und das taten sie auch und gemessen an ihren eigenen Gesetzen oder an den Gesetzen, so wie sie die verstanden, die im Alten Testament standen. Und verglichen mit diesen Leuten, mit diesen Juden, den Pharisäern und Schriftgelehrten und so weiter, da war der Levi wirklich ein mieser Typ. Die Juden da, die waren ja um Klassen besser als dieser Levi und die konnten tatsächlich mit hoch erhobenem Kopf an dem Levi vorbeigehen. Und doch mussten sie sich ja ständig über diesen Kerl ärgern. Ständig. Der saß ja mitten auf dem Weg. Da kam er ja gar nicht dran vorbei. Und sie genossen es, wenn er aus einer Synagoge rausgeschmissen wurde. Du hast bei uns hier nichts verloren. Raus mit dir. Und sie genossen es, wenn er von den Mitbürgern die kalte Schulter gezeigt bekam und wenn man ihn die ganze Verachtung, die man für ihn hatte, auch spüren ließ. Sie genossen es. Er war doch eine Schande für alle Juden. Sie, die Juden, die Auserwählten Gottes. Sie sollten doch was Besseres sein. Und dieser Levi, der machte doch dieses wunderschöne Bild vom Judentum kaputt. Aber ihr Lieben, echte Freude kannten diese Leute auch nicht. Man kann Genugtuung, vielleicht sogar etwas Schadenfreude empfinden, aber auch das war keine echte Freude. Oh, das war jetzt ein bisschen arg schnell. Oh, okay. Also, da sollte jetzt ein zweiter Punkt stehen. Worin bestand denn die Krankheit des Levi? Jesus hat ja geendet mit dieser Begegnung, die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kranken brauchen einen Arzt. Und offensichtlich muss der Levi krank gewesen sein, denn Jesus geht ja zu ihm hin. Jesus sieht die Grundkrankheit unseres Lebens, die alle Bereiche unseres Menschseins betrifft, und das ist die Sünde. Sünde, das griechische Wort für Sünde, Hamartia, heißt ja Verfehlen eines Zieles. Und genau darum geht es auch in unserem Text hier. Gott hat uns zu einem Zweck und mit einem Ziel geschaffen. Wir sollten seine Ebenbilder sein. Wir sollten Gott umfassend lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und mit aller Kraft und unser Nächsten. Gott hat uns geschaffen, um in einer guten und fröhlichen Beziehung zu ihm zu leben und zu unseren Mitmenschen als seine Ebenbilder. Und in einer guten Beziehung zu Gott zu leben, das heißt doch, ihn zu ehren und bei ihm unsere höchste Freude zu finden. Und eine gute Beziehung, wodurch ist sie gekennzeichnet? Naja, all die guten Eigenschaften, die wir von Gott kennen. Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Freude, Güte, Demut, Sanftmut, Geduld, all das, was wir an Gott doch so sehr schätzen. Und eins habe ich begriffen vor einigen Jahren, dass Gottes Ehre und unsere Zufriedenheit zusammengehören. Das sind zwei Seiten der gleichen Sache. Und zu diesem Zweck hat uns Gott geschaffen. Und wenn wir diesen Zweck, dieses Ziel, mit dem Gott uns geschaffen hat, verfehlen, dann nennt es die Bibel Sünde. Dann leben wir nicht so, wie er das will, so wie er das ursprünglich beabsichtigt hat. Und das bedeutet Hamartia, das bedeutet Sünde. Den göttlichen Zweck unseres Lebens zu verpassen und damit unser eigenes Glück, unsere größte Freude, das schönste Leben, das man sich nur vorstellen kann, zu verpassen. Das ist Sünde. Und es wird ja noch viel schlimmer, gell? Wir verpassen ja nicht nur ein gutes Leben, sondern was kriegen wir stattdessen? Wir werden ja oft zu Monstern, menschliche Monster, die gegenseitig sich verletzen, die sich quälen, die gegenseitig sich wehtun und erniedrigen, die hassen und versuchen immer, die anderen niederzumachen, immer besser dazustehen. Und statt gute Beziehungen zu leben, zerstören wir Beziehungen. Wir Menschen wenden uns voneinander ab und wollen nichts mehr miteinander zu tun haben. Nee, mit dem möchte ich nicht gesehen werden. Und dort, wo wir unseren Lebenszweck verfehlen, werden wir auch zu Menschen, die gewissenlos Gottes Schöpfung ausbeuten und kaputt machen. Dieses wunderbare Geschenk Gottes, unseren Lebensraum, der optimal an unsere Bedürfnisse angepasst ist, oder besser gesagt angepasst war und mit dem wir diesen großartigen Gott ehren und preisen sollten. Aber diese Krankheitssünde, an der wir alle leiden, hat uns diese Fähigkeit genommen, unser Handeln so zu sehen, wie Gott es sieht. Und es hat uns auch die Möglichkeit genommen, so zu handeln, wie Gott handelt. Und das ist das Schlimme. Wir können da nicht alleine raus. Wir sind krank, todkrank. Das ist ja das Schlimme. Ich bin Täter und ich bin Opfer der Sünde. Und zwar immer, wenn ich verletze oder auch wenn ich verletzt werde, wenn ich Gott, wenn ich Menschen, wenn ich die Schöpfung verletze, immer dann bin ich Täter. Und die Pharisäer, die dachten ja damals, weil sie moralisch ein einwandfreies Leben führten, dass sie keine Sünder wären. Sie hielten so ein paar Gebote, die eben im Alten Testament stehen, ein paar sind es schon ein paar hundert, Nicht stehlen, nicht Ehe brechen, nicht lügen und immer in den Gottesdienst gehen und. Und damit wäre alles in Ordnung, damit wären sie gute Leute. Und nach außen hin sah das ja auch wunderschön aus. Es sah ja alles so richtig schön geordnet aus. Und sie standen sogar mitten auf der Straße und haben gebetet, damit ja bloß alles das sehen. Und ach toll, toll, was diese Menschen alles tun. Und Jesus hat sie einmal verglichen mit Gräbern. Von außen sehen sie schön aus, weiß getüncht und wunderbar. Und innen stinken sie vor Verwesung. Aber versteht ihr? Sünde ist mehr als nur so ein paar Verhaltensweisen, die wir korrigieren könnten. Oft, viel zu oft reduzieren wir ja diese Zielverfehlung, die wir eigentlich machen in unserem Leben, einfach nur auf einige wenige Verhaltensweisen und hauptsächlich auch auf zwischenmenschliche Beziehungen, eben das, was so ins Auge fällt, das, was man so sehen kann. Aber versteht ihr, wenn Sünde die Zielverfehlung unseres Lebens ist, dann betrifft es auch alle Bereiche unseres Lebens. Dann sind es nicht nur so ein paar Verhaltensweisen, sondern dann betrifft es unser ganzes Leben. Wir sind ja nicht nur Einzelpersonen, sondern wir sind auch Mitglieder in unserer Gesellschaft. Wir sind Bewohner dieses Planeten Erde. Und damit sind wir auch in das Wertesystem unserer Gesellschaft in dieser Welt mit eingebunden. Und Sünde ist dann eben nicht nur das, was ich tue oder nicht tue, sondern wir sind zur Ehre Gottes geschaffen und sollen diesen Gott ehren. Das schreibt zumindest der Paulus. Wenn wir mal lesen, was er an die Korinther schreibt, es ist so, sagt er in 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Warum sagt er das? Naja, weil wir dazu geschaffen sind. Wir sind zur Ehre Gottes geschaffen. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, was essen und trinken wir? Naja gut, über diese Massentierhaltung und Massenproduktion von allem Möglichen, das kennen wir ja alles aus der Presse. Und wovon wird das alles gesteuert? Vom Profit natürlich. Und ob dabei die Schöpfung zerstört wird, ist zweitrangig. Da wird das Wasser zerstört und verunreinigt und was da alles passiert. Ehren wir damit Gott? Ehren wir damit Gott, dass wir Tiere so halten, wie wir das tun, nur um billiges Fleisch zu kriegen? Oder Paulus schreibt ja weiter und alles oder sonst etwas tut. Was tun wir denn sonst noch? Klar, wir alle kennen das Problem mit den Autos, wir kennen das mit dem CO2 und wir wissen schon seit Jahrzehnten, solange es Autos gibt, dass die krank machen, dass die Feinstaubbelastung immer steigt, dass das CO2 steigt. Und Elektroautos werden uns dabei auch nicht helfen, das zu verändern. Wir produzieren Unmengen von Müll hier bei uns im Norden der Halbkugel. Und das ganze Mikroplastik im Meer, ihr kennt das ja wahrscheinlich alles aus dem Fernsehen. Und man hat den Eindruck, was macht es denn, wenn viele Tierarten und Pflanzenarten aussterben? Hauptsache, unser Wohlstand wächst. Ich weiß nicht, ob ihr gestern Abend Nachrichten gehört habt, diese Weltkonferenz zum Artenschutz ist ja jetzt gescheitert. Woran ist sie gescheitert? Am Geld. Versteht ihr? Es gibt keine Macht, die uns Menschen bremsen könnte, mit dieser verheerenden Art und Weise zu leben, aufzuhören. Das schaffen sie nicht. Da kommen Länder, die Hälfte, ich weiß nicht, wie viel Leute da waren, aber ist egal. Gott hat uns die Aufgabe gegeben, diesen Planeten, diese Schöpfung zu bewahren und zu beschützen und zu bebauen. Und wir verbrauchen Unmengen von Energie für unsere Bequemlichkeit, für unseren Komfort. Und ein paar tausend Kilometer südlich von uns, da kann eine Mutter kein Mittagessen für ihre Kinder kochen, weil sie kein Feuerholz hat. Ehren wir mit all dem Gott? Freut sich unser Vater im Himmel darüber? Sind wir da Ebenbilder Gottes? Ihr Lieben, ich könnte ja die Liste jetzt noch den ganzen Tag fortsetzen, gell? Und wenn wir mal zusammenfassen, haben wir ja auch gestern Abend in dem Bericht über diese Artenschutzkonferenz da gehört, die Ursache von alledem ist unsere Liebe zum Geld, zu Besitz, zu Wohlstand. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es diese grenzenlose Angst, zu kurz zu kommen. Ich fand es so irre, als das mit der Grundsteuer da letztes Jahr oder wann es war, kam, nicht? Wie viele Menschen gesagt haben, oh, wenn die jetzt die Grundsteuer erhöhen, dann muss ich mein Haus verkaufen, dann bin ich arm. Und ist was davon passiert? Weiß nicht, hat jemand? Nee, egal. Versteht ihr? Die Angst, zu kurz zu kommen, etwas zu verlieren, das ist eine echte existenzielle Bedrohung für uns. Und stattdessen geht es in unserer Gesellschaft, auch wenn man jetzt wieder so die Politik hört, es geht immer nur um Wachstum. Wachstum, 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 Wachstum. Habt ihr schon mal gehört, dass ein Politiker definiert hätte, wohin wir denn wachsen sollen und was da am Ende bei rauskommen soll? Ein Ziel? Gibt es keins. Es gibt kein Ziel. Es geht nur um Wachstum. Und dafür werden alle Opfer gebracht. Und da merken wir, was diese Krankheit, Sünde mit uns und mit dieser Schöpfung machen. Was diese Zielverfehlung, die in unserem Leben zutage tritt, was das bedeutet. Und an genau dieser Zielverfehlung, da litt auch der Levi. Aber auch die Pharisäer damals, die litten an dieser Zielverfehlung, die litten an dieser Krankheit. Denn ihr Hochmut, der war ja ziemlich groß und sie waren ja mehr an ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit interessiert als an Gott. Und letztlich waren sie ja genauso harte und unbarmherzige Menschen wie dieser Levi. Und nur ein paar moralische Gesetze zu erfüllen, ist nicht genug, um frei von Sünde zu sein. Sünde, das ist ja wie so ein Krebs, ne? So eine Krebszelle. Was ist eine Krebszelle? Eine Krebszelle ist irgendeine Zelle aus dem Körper, die vergessen hat, wozu sie eigentlich da ist. Die ihr Ziel verfehlt. Da wurde Leberzelle als Leberzelle geschaffen und plötzlich entscheidet die sich aus irgendeinem Grund, ich bin jetzt keine Leberzelle mehr. Ich mache jetzt, was ich will. Ich wachse mal vor mich hin, ich werde immer größer, immer schneller und am Ende wird der ganze Körper zerstört. Sünde zerstört wie ein Krebs unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen und auch die Beziehung zu Gottes wunderbarer Schöpfung. Und das ist eben so, weil wir eben dieses Ziel, mit dem Gott uns geschaffen hat, verfehlen. Und dann entwickelt sich alles in eine Negativrichtung. Statt Gott und unseren Nächsten zu lieben, die Schöpfung zu bebauen und zu schützen, lieben wir uns selbst mit einer völlig fehlgeleiteten Liebe und dabei wird unheimlich vieles zerstört. Und es war diese Krankheit, an der dieser Levi litt. Und es war genau diese Krankheit, wofür Jesus auf diese Erde kam. Ich meine, bei dem Levi ging es ja wie beim Zachäus, der hat garantiert ständig mehr verdient. Dessen Wohlstand ist ständig gewachsen. Aber in seinem Herzen, da hat er gemerkt, es geht eigentlich immer weiter nach unten. Und jetzt begegnet ihm Jesus und Jesus legt ihm ja eine ganz einfache Frage vor, ne? Das ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Du kannst so weitermachen wie bisher und erfolglos versuchen, ein glücklicher Mensch zu werden und ein zufriedener Mensch zu werden. Oder du kehrst um und folgst mir. Ich werde dich mit Gott versöhnen, deine verlorene Beziehung zu Gott wiederherstellen und dich heilen. Dann kannst du so leben, wie es Gott sich vorgestellt hat. Folge mir nach und ich zeige dir, wie du ein glücklicher und zufriedener Mensch wirst, der vor Freude platzen könnte. Du wirst die Freude und den Segen deiner Vergebung und deiner Versöhnung mit Gott, mit deinen Mitmenschen, mit der Schöpfung erleben und sie wird dich begeistern. Gott begeistert. Versöhnung ist was Wunderschönes, es ist nichts Trauriges. Traurig ist nur, dass wir das so selten sehen und manchmal in unserem verfeindeten Status bleiben wollen und uns so schwer tun mit Versöhnung. Was brachte den Levi dazu, umzukehren und Jesus nachzufolgen? Naja, was bringt jemanden dazu, zum Arzt zu gehen? Naja, wenn mir was wehtut, gehe ich zum Arzt und hoffe, dass der das wegbringt irgendwie, wenn ich mich unwohl finde, wenn ich eben aufgrund von irgendeiner Einschränkung nicht mehr das tun kann, was ich eigentlich tun möchte. Wenn ich eben nicht so leben kann, wie ich das möchte. Wenn ich eben kein glücklicher Mensch bin, dann gehe ich zu Jesus. Jesus, ich will ein glücklicher Mensch werden. Und da ist mein Arzt und der sagt, ich zeige dir, wie man glücklich wird. Und das erlebt der Levi in der Begegnung mit Jesus. Er erlebt auf der einen Seite seine eigene defizitäre Lebensweise und all das, was er vermisst und was ihm fehlt. Aber auf der anderen Seite erlebt er genau das, dieses Unwahrscheinliche, dieses bedingungslose Annehmen, was er durch Jesus erfährt. Und das wollte er doch, er wollte doch geliebt werden und er wollte doch auch andere lieben. Sein Lebensspiel, der macht ihn zwar hart, aber vielleicht wollte der gar nicht so ein harter Mensch sein, vielleicht wollte der nicht so der harte Reiter sein, der da mit der Marlboro im Mundwinkel auf seinem Pferd in die Abenddämmerung reitet. Nee, der wollte einfach nur ein Mensch sein, der geliebt ist und der lieben will. Und was mich am Levi begeistert, er hatte die Demut, oder man könnte auch sagen, er hatte den Mut, sein Leben so zu sehen, wie es Jesus sah. Er hat es im Spiegel Jesu, in der Begegnung mit Jesu, hat er sein eigenes Leben so gesehen, wie es wirklich war. Vielleicht hat er nicht wirklich alles erkannt, aber er hat mal angefangen und es hat ihn zu einer Reaktion geführt. Er hat nämlich gemerkt, mein wirkliches Problem ist diese Krankheit Sünde. Da komme ich nicht raus. Da komme ich auch nicht raus, wenn ich ein paar tolle Gebote halte. Nee, das ist so ein umfassendes Problem, da sind wir einfach drin. Und da brauchen wir jemanden, der uns da rausholt. Und er wollte echtes, wahrhaftes Leben haben. Er wollte ein Leben haben, was von Freude übersprudelt und nicht nur immer wieder seinen Sehnsüchten hinterher zu rennen. Und er wusste, das, was dieser Jesus ihm da bietet, das ist besser als all das, was er vorher hatte. Nun, vierter Punkt, was bedeutet das für uns heute? Oder was hat es mit dem Beispiel aus Albanien zu tun? Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist so einfach für mich, mich selbst über andere zu erheben. Ich könnte mich jetzt über diese Gemeindeleitung dort in Kotscha überheben und könnte sagen, na, was die da machen, ist ja nicht christlich. Ich verstehe es nicht. Aber eins weiß ich, die haben eine Geschichte in ihrem Land mit dem Kommunismus, die können wir gar nicht nachvollziehen. Deswegen möchte ich doch gar kein Urteil fällen. Aber es ist so einfach, mich über andere zu erheben und über die Sünde, all die Ehebrecher und Diebe und die Betrüger und die Homosexuellen, alle die, die einen anderen Glauben haben und och, was weiß ich, was man jetzt noch alles aufzählen könnte. Also alles, was so nicht so in meinen Rahmen passt, alles, wo ich eigentlich ganz gut drin bin. Und es ist so einfach, mich selbst über andere zu erheben, über die, die nach meinen oder unseren Moralvorstellungen schlecht sind. Und es ist so einfach, sie danach aus der Gemeinde auszustoßen, aus unserer Gemeinschaft rauszudrücken und zu sagen, es ist besser, wenn ihr nicht mehr kommt, weil ihr ein schlechtes Vorbild seid. Es ist so einfach und zugleich so krankmachend. Das ist ja der Widerspruch. Dieses ständige Vergleichen mit den anderen, wer am Ende dabei besser wegkommt und wer ist schlechter. Naja, also das, was ich gemacht habe, war ja schlimm, aber das, was der gemacht hat, war viel, 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 viel schlimmer. Immer dieses Vergleichen in jede Richtung. Dabei möchte doch jeder von uns ein glücklicher Mensch sein. Jeder möchte doch ein zufriedenes Leben führen und wir tun doch das, was wir tun, aus diesem Grund heraus, weil wir uns ein schönes Leben wünschen und es versuchen umzusetzen. Und wir hoffen doch am Ende sogar in den Himmel zu kommen oder was immer wir für eine Vorstellung vom Jenseits haben. Ich möchte wie der Levi erkennen, dass diese Krankheit Sünde, in die ich ganz tief verstrickt bin, für mich nicht beherrschbar ist. Sünde ist für mich nicht beherrschbar. Genau wie der Levi brauche ich einen Arzt, nämlich Jesus, der mich von dieser Krankheit heilt. Genau wie der Levi möchte ich vor Jesus stehen und erleben, wie ich von diesem Jesus bedingungslos angenommen werde und geliebt werde. Und ich möchte erleben, dass wie sich das anfühlt, dass dieser Jesus mit mir, mit uns zusammen sein will. Das ist Gottes erklärtes Ziel. Er will mit uns Menschen zusammen sein. Lest mal Offenbarung 21. Dort wird es wunderbar beschrieben, das Ziel Gottes mit dieser Welt, mit uns. Und genau wie Levi möchte ich Jesus folgen, wenn er zu mir sagt, bisher hast du gelebt, wie du wolltest. Und jetzt zeige ich dir, wie du es besser machen kannst. Jetzt zeige ich dir, wie du wirklich ein glücklicher und zufriedener Mensch werden kannst. Stellt euch vor, dann lest er die Bergpredigt und was lest er da? Naja, bisher hast du das so gemacht, aber jetzt sage ich dir, tu so. Das ist die ganze Bergpredigt, darum geht es in der ganzen Bergpredigt, da geht es in der ganzen Bibel drum. Bisher habt ihr es so gemacht und jetzt macht es so. Und das Ganze gipfelt ja danach da drin. Bisher habt ihr eure Feinde gehasst, aber jetzt sollt ihr eure Feinde lieben. Und dabei dürfen wir ja entdecken, und dabei entdecke ich immer mehr, was es heißt, Gott zu ehren, ihn zu lieben und meine Mitmenschen zu lieben und Gottes wunderbare Schöpfung zu beschützen und mich Tag für Tag zu freuen an meinem Herrn und darauf, dass er wiederkommt. Ich weiß nicht, vielleicht geht es ja einigen von euch, ach so, vielleicht habt ihr ja manchmal manchmal hat man ja so tief in seinem Glaubensleben, überhaupt in seinem Leben, wo man so durchhängt und nicht so genau weiß, wozu man eigentlich da ist. Vielleicht geht es dem einen oder anderen so, oder vielleicht ist da jemand, mit dem er lieber nichts zu tun haben wollt. Aber dann nehmt euch doch an dem Levi ein Beispiel. Mein letzter Punkt. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Das hat der Viktor Frankl gesagt. Das waren Psychiater und Psychotherapeut, das war so sein Resümee, was er gezogen hat nach seiner KZ-Zeit. Er war während des Dritten Reichs im KZ. Und genau das ist es. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Das gilt für uns Christen genauso wie für die Nichtchristen, weil heute, jetzt können wir entscheiden, ob wir so weitermachen wie bisher oder ob wir etwas ändern. Ob wir unserem Leben eine neue Richtung geben, so wie das der Levi getan hat oder nicht. Er hatte den Mut, seine Situation so zu sehen, wie sie tatsächlich war, nämlich verloren und hoffnungslos, ohne Zukunft, für die sich es gelohnt hätte zu leben. Und er hat jetzt den Mut, neu zu starten. Er entscheidet sich, so will ich und so werde ich nicht mehr weiterleben. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Und er lässt sich aufs größte Abenteuer seines Lebens ein. Die ganze Zeit hat er in seinem Zollhäusel gehockt und hat sein eigenes Reich gebaut. Und jetzt verlässt er das, lässt alles stehen liegen und folgt seinem Herrn und baut mit am Reich Gottes für die Zukunft, an Gottes Königreich. Und sein Lehrer, Jesus, ist der König in diesem Königreich. Wer hätte es gedacht, dass aus dem Zöllner Levi mal ein Schriftsteller wird, der heute noch gelesen wird? Ihr habt ihn alle gelesen, Matthäus. Der lateinische Name vom Levi ist Matthäus und der hat das Evangelium geschrieben. Und für wen hat er dieses Evangelium geschrieben? Für die Juden, für die Menschen, die er gehasst hat, von denen er so gehasst wurde. Warum? Weil er gelernt hat, bisher hast du deine Feinde gehasst. Aber ich zeige dir einen besseren Weg. Liebe deine Feinde. Und genau das hat der Levi, der Matthäus, gelernt. Und jetzt konnte er für die Juden im Evangelium schreiben. Jesus möchte auch dein Leben ein neues Ziel geben oder das alte Ziel, was du vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren hast, wieder in die Mitte stellen und dich darauf neu ausrichten. Denn das ist der Weg, wie Gottes Reich wächst, indem Menschen umkehren, immer wieder jeden Tag neu umkehren und sagen, Jesus, dir will ich folgen und du bist mein Herr. Und nur wer Jesus hat, der hat das Leben. Amen.